Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Ute Wegmann. Ferdinand ist der Vorname, Lutz der Nachname. So steht es auf seiner Webseite. Er ist Comiczeichner, Szenarist, Trickfilmer, Magazinmacher, konkret Co-Herausgeber des Magazins Polle, Autor und Verleger. Vater des außerirdischen QRT und Vater von irdischen Kindern. Heute ist er mein Gast als Verleger. 2021 gründete er Peridot, das heißt, wir feiern 5-jähriges Bestehen. Eigentlich eine kleine Zahl, denken Sie vielleicht, verehrte Hörerinnen und Hörer. Aber müsste man nicht sagen, 5-jähriges Überleben? Denn beamen wir uns kurz zurück. 2021, wir befinden uns mitten in einer der größten weltweiten Krisen. Corona beherrscht seit einem Jahr unseren Alltag, schränkt uns ein, bedroht uns wirtschaftlich. In dieser Situation gründet der Zeichner und Autor Ferdinand Lutz einen eigenen Verlag und präsentiert seitdem jährlich ein kleines, aber durch und durch hochwertiges Programm. Ferdinand Lutz, woher haben Sie in dieser Situation den Mut genommen und vor allen Dingen auch behalten?
Erstmal vielen Dank für die einleitenden Worte und vielen Dank für die Einladung. Den Mut damals habe ich ganz konkret daher genommen, dass ich während Corona, wie so viele andere Selbstständige, erstmal wenig zu tun hatte. Also als Comiczeichner besteht meine Arbeit zur Hälfte daraus, Comics zu zeichnen und zu schreiben, aber auch zur anderen Hälfte diese Comics auf die Bühne zu bringen. Also bei Lesungen, ähnlich wie es in der Musik auch so ist, wir brauchen das Musikalbum, aber dann wird wirklich erst der Lebensunterhalt auch mit den Konzerten verdient. Und während Corona waren sämtliche Lesungen ausgefallen. Im Land NRW gab es, und das kann man eigentlich nicht oft genug sagen, eine große Förderung für solche ausgefallenen Lesungen. Das heißt, ich musste keine Kredite oder so aufnehmen, sondern ich habe für mir entfallene Lesungen auch Kompensation erhalten. Und habe mich dann gefragt, ja, was mache ich jetzt eigentlich mit dieser freien Zeit? Und bin dann aus dem kleinen Vakuum, was entstanden war, dass wir 2 Jahre zuvor schon das Kindercomic-Magazin Polle gegründet hatten, aber gemerkt haben, wir brauchen eine Art Institution, wir brauchen eine Art Zuhause, wir brauchen eine Art Verlag. Dann habe ich wirklich einfach die Gelegenheit ergriffen und gesagt, jetzt verbinde ich ein großes Interesse fürs Verlagswesen mit dieser Gelegenheit, die sich mir gerade bietet. Jetzt gründe ich diesen Verlag. Und dann habe ich mit letztendlich keiner Starthilfe, einfach nur mit der Begeisterung heraus 2021 diesen Verlag angemeldet. Zum 01.01.2021 ist mein Gewerbe behördlich gesehen gestartet.
Nun haben wir Sie kennengelernt durch Ihre Zeichnungen, Ihre Bücher mit den Figuren Rosa und Louis oder dem besagten außerirdischen Jungen. Wenn man zeichnen kann, kann man ja nicht automatisch verlegen. Was haben Sie studiert? Wie kamen Sie zum Zeichnen vielleicht zuerst mal und wie dann zum Verlegen?
Ich habe auch nichts studiert, was mich unbedingt zum Zeichnen befähigen würde. Ich habe nämlich Volkswirtschaft und Soziologie studiert, aber habe immer schon gezeichnet und habe immer schon Geschichten erzählt und würde aber sagen, dass sowohl die Volkswirtschaft mir jetzt beim Verlegersein ein bisschen hilft, als auch, dass mir die Soziologie bei meinen Geschichten enorm geholfen hat. Gerade die von Ihnen angesprochene Serie QRT beinhaltet immer auch Fragen, warum verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten? Und auch wenn es sich an junge Leserinnen und Leser richtet, können da schon auch einfach soziologische Konzepte drin vorkommen, die ich aus meinem Studium kenne. Aber ich habe nichts studiert, was mich streng genommen als Verleger oder als Zeichner ausgebildet hätte.
Wer hat Ihnen den Anfangsstart gegeben, die ersten Infos gegeben? Weil wenn ich es jetzt machen würde, ich wüsste jetzt erstmal gar nichts.
Also genauso ist es bei mir auch. Sowohl beim Comiczeichnen, beim wirklichen Handwerk ist es so, dass ich nie eine Kunsthochschule besucht habe, nie eine Ausbildung gemacht habe, sondern es ist alles immer aus der Begeisterung, aus der Leidenschaft und aus einer Art von Drang, der Sache tief auf den Grund gehen zu wollen, gewachsen. Also dass ich ganz konkret Zeichnerinnen und Zeichner angeschrieben habe, schon mit 7, 8, 9 Jahren, damals immer per Post und immer wieder ganz konkrete Fragen gestellt habe. Wie macht ihr das? Welche Tuschefedern benutzt ihr? Auf welchem Papier zeichnet ihr? Wie macht ihr die Farbtrennungen, wenn ihr das auf den Druck vorbereitet? Und das sind ganz kleine Puzzleteile, die ich mir über die Jahrzehnte quasi selber zusammengesetzt habe. Und ich erlebe, dass im Vergleich mit jungen, muss ich jetzt auch sagen, der ich jetzt Ende 30 bin, mit jungen Menschen, die quasi jetzt auch mir nachfolgen, die vielleicht sogar auch etwas mit Kunst studieren, dass die gar nicht unbedingt diesen manchmal auch quälenden Wissensdurst haben, genau wissen zu wollen, wie macht man in Frankreich die Farbtrennung, wie wird da die schwarze Ebene getrennt von den restlichen Farbebenen, sondern das ist bei mir dadurch, dass ich immer dieses Amateurhafte jetzt im guten Sinne des Wortes, also aus der Begeisterung, aus der Liebhaberei irgendwie auch, Interesse oder dieses Blick habe, versuche ich dann auch wirklich es ganz genau zu wissen. Und ich glaube, dass das die beste Art des Lernens ist, aus der eigenen Fragestellung heraus den Dingen nachzuforschen. Und genauso ist es letztendlich auch beim Verlag geworden.
Welche Verleger haben Sie gefragt?
Ich selber habe das Glück, dass ich beim Reprodukt Verlag veröffentlichen darf. Das heißt, meine eigenen Bücher erscheinen auch bei einem anderen Verlag, den ich sehr bewundere, schon seit jugendlichen Zeiten. Und da habe ich einige kleinere Fragen gestellt, habe mir immer wieder hier und dort kleinere Sachen auch so ein bisschen selber zusammengereimt. Aber ansonsten ist es wirklich ein großes Learning by Doing, muss ich ganz frank und frei hier im Deutschlandfunk gestehen. Ich setze mir jeden Tag die Puzzleteile ein Stückchen weiter zusammen. Und der Drang, einen Verlag gründen zu wollen, kam durchaus auch daher, dass ich selber als der Zeichner erst einmal wissen wollte, was passiert eigentlich ab dem Moment, ab dem ich das Buch zur Druckerei geschickt habe und jetzt erstmal 2 Monate warte, bis es gedruckt ist und dann möglicherweise nochmal 2 Monate warte, bis mir irgendjemand eine Art von Resonanz gibt. Das sind quälende Wochen und Monate. Das wollte ich verstehen. Was passiert dazwischen und was muss passieren? Ja, das erfahre ich jetzt und ich komme voll auf meine Kosten.
Bei allem Handwerk, sowohl für den einen als auch für den anderen Beruf, muss man doch sicherlich sagen, beim Zeichnen braucht man auch eine Menge Talent. Wie viel Talent braucht man denn beim Verlegen?
Das weiß ich nicht. Also ich gehe bei dem Peridot Verlag wirklich ganz, ganz egoistisch, wirklich nach meinen persönlichen Präferenzen vor. Ich mache diesen Verlag wirklich als kleiner Ein-Mann-Verlag. Ich habe niemanden, der mit mir besprechen möchte oder mit dem ich besprechen muss, wie das Verlagslogo aussehen soll oder welche Bücher verlegt werden, sondern das ist alles ein inneres Wägen und Ausdruck meiner persönlichen Vorliebe. Und ich bin immer mir dessen bewusst, dass nicht jedes Buch, was ich mache, ein kommerzieller Erfolg wird. Aber vielleicht messe ich Erfolg ja durchaus nicht nur mit Gewinn, sondern auch mit dem Austausch, weil mir jedes Buch ganz individuell eine Art von Begegnung ermöglicht. Mit den Übersetzerinnen und Übersetzern, mit den Verlagen, die diese Bücher vielleicht schon mal verlegt haben und mit denen ich jetzt zusammenarbeite, oder mit den AutorInnen und Autoren, mit denen ich, falls es ein Buch ist, was zum ersten Mal bei mir erscheint, dann eben ganz, ganz eng zusammenarbeiten darf. Und das sind alles Leute, die ich bewundere und ja, und den ich vielleicht vor 25, 30 Jahren einfach nur einen Brief geschrieben hätte und gefragt hätte, wie machen Sie das? Und jetzt darf ich sagen, wollen wir zusammen ein bisschen Zeit verbringen und an einem gemeinsamen Buch arbeiten? Und das ist für mich eine unglaublich erfüllende Art, meine Zeit zu verbringen.
Sie haben ja eben schon Polle erwähnt. Polle erscheint 2-mal im Jahr, ein Kindercomic-Magazin, das man abonnieren kann, aber auch im Buchhandel erwerben kann. Neben Polle wagen Sie wirklich Ungewöhnliches. Joachim Nordström, Seeler und Pecker, eine Reihe aus den 90er Jahren. Ludwig Bemmelmanns Madeleine aus dem Jahr 1939. Beide, wenn auch in sehr unterschiedlichen Zeichenstilen gefertigt, weit entfernt von geläufigem Mainstream. Beide eigenwillig. Nordström mit vielen architektonischen Elementen zum Beispiel. Er ist ein bekannter schwedischer Maler. Muss man dazu sagen, in Schweden sehr bekannt. Oder Ludwig Bemmelmanns mit leicht luftigem Skizzenstrich. Geht es bei zum Beispiel diesen beiden Büchern, die ja schon mehr Vergangenheit haben, ums Wiederentdecken und vor allem aber auch ums Bewahren?
Ja, auf jeden Fall. Und es ist so, dass ich sowohl bei Seeler und Pecker als auch bei Madeleine oder Madeleine, wie wir sie jetzt im Deutschen genannt haben, der erste Schritt ist immer eine große Bewunderung. Für mich sind das Verlegen und das selber Künstler sein Bewegungen in die gleiche Richtung. Das bedeutet, ich sehe da etwas, was ich unmöglich selber als Künstler auch machen könnte und auch nicht machen möchte. Ich möchte das nicht imitieren. Aber ich sehe auf einmal die Möglichkeit, indem ich das mitverlege, mit diesen Menschen oder den Nachfahren dieser Menschen oder mit dem Werk noch enger in Beziehung zu gehen. Also im Fall von Joachim Nordström, mich noch tiefer in diese mich sehr begeisternde Welt einzutauchen. Und ich gehe da einfach immer davon aus, dass etwas, was mich derart begeistern kann, möglicherweise auch andere Menschen begeistern kann. Wenn ich es vermag, diese Begeisterung irgendwie zu artikulieren oder ja, irgendwie hinüber zu retten. Und in beiden Fällen war es so, bei Joachim Nordström war es so, ich habe zum ersten Mal in einer Kolumne von Attack von Joachim Nordström gelesen. Und es war mir völlig unverständlich, warum bislang dieses Buch nie im Deutschen erschienen war. Und ich habe dann vor 2,5 Jahren in der Kinderbuchmesse in Bologna tatsächlich auch die Chuzpe gehabt, dann die schwedischen Verlegern dort anzusprechen. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, wenn da jetzt niemand was macht, dann muss ich das machen. Und dann will ich das machen. Und dann ermöglicht mir das ganz viele Leidenschaften, die ich eh schon gehegt habe für jetzt Joachim Nordström, aber auch für den Übersetzer. Das will ich nicht unerwähnt lassen, nämlich Hinrich Schmidt-Henkel. Mit diesen zwei Menschen, die ich immer nur von der Seitenlinie aus bewundert hätte, mit denen wirklich in Kontakt zu treten. Und was gibt es Schöneres eigentlich im Leben, als solche Menschen, denen noch näher sein zu können? Also für mich ist das eigentlich ja die Quintessenz dessen, warum wir auch, wenn wir Musik irgendwo hören, selber auch Musik machen, weil wir diesem unglaublich tollen Gefühl, was wir in uns verspüren, noch näher sein wollen. Wir möchten dieses Gefühl verlängern, uns in dieses Gefühl hinabbegeben, und das mache ich im Verlegen Wort für Wort, Zeile für Zeile und Seite für Seite.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, wo Sie das Buch gefunden haben oder wo Sie auch Kontakt aufgenommen haben zum Verlag, nämlich in Bologna auf der wichtigsten Kinderbuchmesse, ja, der wichtigsten internationalen. Joachim Nordström, ich habe es eben schon gesagt, ein renommierter Künstler, Jahrgang 63, ist im eigenen Land in Schweden ein Star. War es denn leicht, mit ihm selbst in Kontakt zu kommen und ihn zu überzeugen?
Ja, erstmal läuft es dann so, dass ich, und das ist auch eine Welt gewesen, die mir vorher als Künstler komplett fremd war. Ich stelle die erste Anfrage an die Verlage, in dem Fall sogar den Verlag, der nicht nur die Werke von Astrid Lindgren herausgegeben hat, sondern der Verlag, und das finde ich ganz besonders spannend, in dem Astrid Lindgren selber nachmittags über mehrere Jahrzehnte lang gearbeitet hat. Ich kann den Namen leider nicht gut aussprechen, Raben und Sjögren, würde ich jetzt sagen, aber das wird mir jeder oder jede, die Schwedisch sprechen, sicherlich jetzt verbessern. Also ich kontaktiere diesen Verlag, diesen schwedischen Verlag, und dann wird mir gesagt, ja, wir können uns das vorstellen. Und da versuche ich natürlich in dieser ganz kleinen Anfrage irgendwie schon unterzubringen, dass es sich bei mir um jemanden handelt, der ein Liebhaber ist und der alles tun wird, dieses Werk unserer deutschsprachigen Leserschaft so hochwertig und so ansprechend und so aufrichtig und so dem Künstler dienend, aber auch hinüber zu retten. Das hat geklappt, und dann war der Kontakt zu Joachim Nordström, wie es übrigens in meiner kleinen, aber bescheidenen Erfahrung, die besten Leute sind die freundlichsten Leute. Und so ist es auch mit Joachim Nordström. Das heißt, ich habe den Urlaub mit der Familie in Schweden verbracht und habe mich unversehens in seinem Atelier wiedergefunden. Und wir haben viel Zeit miteinander verbracht und über viele Sachen geredet und viel gelacht. Und es ist ein wunderschöner Austausch, den ich sonst nie hätte, weil ich einfach nur einer derjenigen wäre, die zu Recht ihn unglaublich bewundern. Und jetzt kann ich jemand sein, der ihm dabei hilft, sein Werk über die Landes- und Sprachgrenzen hinaus zu transportieren.
Sie haben ihn eben schon erwähnt, übersetzt hat das Buch einer der ganz großen Übersetzer für skandinavische Literatur. Also er hat Literaturnobelpreisträger wie Jon Fosse und den großartigen Tage Vejas übersetzt, um nur zwei zu nennen, Hinrich Schmidt-Henkel. Der taucht in der Kinder- und Jugendliteratur normalerweise nicht auf. Gilt denn auch hier Überzeugung durch Qualität?
Ich glaube, auch bei Hinrich Schmidt-Henkel konnte ich eigentlich erstmal nur meine, ja, man nennt das Signaling, ne? Man versucht irgendwie dem Gegenüber deutlich zu machen, um wen es sich bei einem handelt. Aber man hat natürlich nur begrenzte Möglichkeiten. Er kann einem auch nur vor den Kopf oder in dem Falle ja auch sogar nur vor die Buchstaben gucken. Aber es ist mir trotzdem, und das ist ein großes Glück, gelungen, Hinrich Schmidt-Henkel davon zu überzeugen, sich dieser besonderen Erzählung anzunehmen. Und das konnte ich aber auch nur machen, weil ich ansonsten jahrelang eine Hinrich-Schmidt-Henkel-Diät gefahren habe, dass ich mir ganz speziell vorgenommen habe, ich lese jetzt erstmal fast alles, es ist nahezu unmöglich, aber was er übersetzt hat, weil es mir ohne Ausnahme alles immer sehr, sehr gut gefallen hat. Und dann konnte ich genau sagen, lieber Hinrich-Schmidt-Henkel, als großer Bewunderer Ihrer Arbeit, glaube ich, in diesem Buch von Joachim Nordström etwas zu finden, was ich in vielen anderen ihrer Werke auch finde, nämlich eine gewisse Lakonie, einen ganz trockenen Humor. Und ich würde Sie bitten, sich dieses Buch mal anzuschauen und zu gucken, ob Sie selber auch darin etwas sehen können. Und das große Glück war die unmittelbare Antwort, ja, er sieht das genau auch drin, er hat sich königlich amüsiert und seitdem sind wir in Resonanz und in Beziehung und es ist ein großes Geschenk.
Jetzt nur noch mal ein paar Zahlen, um das Verlagswesen vielleicht noch mal ein bisschen besser zu verstehen oder zumindest, wenn es um so einen kleinen, unabhängigen Verlag geht. Wie hoch sind denn die Auflagen zum Beispiel jetzt im Bilderbuch und was bringt zum Beispiel eine Besprechung oder eine Nominierung auf den besten 7 der besten Liste des Deutschlandfunks?
Ich muss gestehen, dass obwohl ich Volkswirtschaft studiert habe, ich jetzt nicht alle Messinstrumente zu Rate ziehe, die man sich heutzutage als Verleger zu eigen machen könnte. Also ohne jetzt da zu spezifisch zu sein, ich kenne Verleger, die auf ihrem Handy den Tagesumsatz ihrer Bücher sehen können und die genau wissen, da muss diese Zahl X an jedem Tag rauskommen, sonst war es ein sehr schlechter Tag und sonst kann, das muss man ja auch wirklich sich vergegenwärtigen, sonst kann auch die Belegschaft nicht bezahlt werden. Wie viele Bücher müssen pro Stunde verkauft werden, damit ein Verlagsbüro betrieben werden kann, damit die Druckkosten, die Lagerkosten und so weiter alle abgedeckt sind. Also dass ich jetzt zwar keinen Blindflug fliege, aber mich auf monatliche Zahlen ungefähr beschränke und auf die Jahresabrechnung. Ich fahre kleine Auflagen. Ich möchte nicht zu viel produzieren. Ich möchte nicht auf Halde produzieren. Ich möchte nicht Müll erzeugen, ich möchte keine Umweltverschmutzung erzeugen. Es geht mir darum, dass ich da kleine Auflagen fahre, von denen ich möglicherweise die Auflage bei Sailor & Pecker waren es eine Startauflage von 1500 Exemplaren, die sich nach 4 oder 5 Monaten schon verkauft hatten, durch eine beste 7, durch Rezension in Tageszeitungen. Ich versuche eher nachzudrucken. Das ist natürlich immer auch ein Wagnis, weil je mehr ich auf Anhieb drucke, desto niedrigere Stückkosten habe ich. Wenn ich eine Auflage von 1500 drucke, habe ich einen höheren Stückpreis, als wenn ich 3000 Stück direkt gedruckt hätte. Aber ich muss diese 3000 auch erstmal verkaufen und es geht mir nicht darum, große Massen ans Volk zu bringen, sondern kleine Kostbarkeiten herauszugeben, die sich tragen, bei denen alle Involvierten fair bezahlt werden. Das ist mir sehr wichtig. Wichtiger als, dass ich die Auflage sofort verkauft habe oder dass ich das Buch für einen Kampfpreis anbieten konnte, weil ich mehr Auflage gedruckt habe.
In einer Beziehung, haben Sie ja vorhin erwähnt, sind Sie ja sehr frei. Sie machen es alleine.
Ja.
Sie sind ein Ein-Mann-Unternehmen. Einer der ebenfalls ganz Großen, in England ein Star, weltweit ein Star durch eine seiner Figuren, nämlich den Gruffalo, ist der in London lebende Zeichner Axel Scheffler. Seine Bücher, meist in Zusammenarbeit mit Julia Donaldson entstanden, erreichen weltweit ein Millionenpublikum. Dieser Axel Scheffler hat eine Leidenschaft, entstanden aus vielleicht der Ferne zur Heimat. Er verschickt seit Jahrzehnten an Freundinnen und Freunde und Familie Briefe, deren Umschläge er oft aufwendig gestaltet hat. Mal mit Tieren, mal mit privaten oder politischen Bezügen oder gerade vorherrschenden Themen. Gerade eben ist im Bilderbuchmuseum in Troost auf eine Ausstellung mit solchen Umschlägen zu Ende gegangen. Aus den Kunstwerken wird nun ein Buch entstehen, das zweite seiner Art. Auch das ist ein waghalsiges Unternehmen, denn wer kauft dieses Kleinod im Standard-Briefumschlagformat? Gibt es Scheffler-Sammler?
Ja, die gibt es, aber Sie haben vollkommen recht. Es sind nicht die Auflagen, die man von den üblichen Kollaborationen zwischen Julia Donaldson und Axel Scheffler sonst kennt, wo wir in die Zehntausenden gehen von Startauflagen, sondern auch hier hangeln wir uns wirklich von Auflage zu Auflage. Ja, es gibt eingefleischte Fans und bei mir steht tatsächlich glücklicherweise nicht zuallererst im Raum, wird dieses Buch mein Verlag ernähren? Ich muss frei heraus bekennen, dass auch ich, wie Astrid Lindgren, um jetzt mal ein großes, großes Vorbild auch zu nennen, auch meinen Tag aufteile zwischen Vormittag und Nachmittag. Und Vormittag ist der Künstler dran und Nachmittag ist der Verleger dran. Und die Vormittage sichern das Gros meines Lebensunterhaltes. Das heißt, der Verleger, auch wenn sich die Projekte tragen, sind nicht unbedingt primär darauf angelegt, dass sie meine kleine Familie und mich ernähren, sondern für mich steht erstmal eine Art von Drang im Mittelpunkt. Wenn ich das Gefühl habe, dieses Buch muss es geben. Das war bei dem ersten Buch so, das heißt Verbriefte Freundschaft. Das war zum ersten Mal auch für mich, ich kannte diese Briefumschläge von Axel Schäffler vorher auch nicht. Woher auch, weil ich ihn vorher auch nicht persönlich kannte, also nicht zu dem erlauchten Kreis gehörte, der solche Briefumschläge empfängt. Und bisher sind diese Briefumschläge auch nicht vorher großartig gezeigt worden. Und als ich diese Umschläge dann gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass es wirklich eine ganz andere Seite seines Schaffens zeigt. Eine ganz leichtfüßige, unglaublich freie, künstlerische, in viele andere, bisher komplett unbekannte Richtungen gehende Seite zeigt.
Und trotzdem unverkennbar Schäffler.
Unverkennbar, ne? Genau. Mhm. Diese Lockerheit seines Stils, diese Lockerheit auch im Geiste und im Ausdruck verlegen zu müssen, das war keine Frage. Und dann ist es am Ende wirklich dann immer nur die Frage, wie hoch druckt man die Auflage, welche Ausstattung des Buches, welches Papier kann man sich leisten? Das ist dann ein Abwägen, wie viel wird es am Ende kosten, womit kann man ungefähr rechnen, was verkauft werden wird. Bei Axel Schäffler ist es so, wenn ich weiß, es wird in den nächsten 1 oder 2 Jahren Ausstellungen von ihm geben, dann kann ich sagen, okay, mit den Ausstellungen einher wird auch ein gewisses Interesse an dieser eher unbekannten Seite seines Werkes gehen. Und dann kann ich sagen, okay, ich kann jetzt guten Gewissens wieder 1500 oder wie sie da 2000 vielleicht Exemplare davon drucken, aber ja, es ist eigentlich eine Art von, im Englischen würde man sagen, No-Brainer. Also es ist für mich eigentlich klar, dieses Buch muss gemacht werden. Und das war bei Sailor und Pecker so, das war bei Madeleine so, das war bei Axel Schäffler so. Genau, eigentlich bei allen Büchern, die bei Peridot erscheinen. Die müssen irgendwie rauskommen.
Eine letzte Frage. Wohlstand und geistige Klarheit befördert der Edelstein, der sich Peridot nennt. Ein Stein des Lichts, der vor negativen Energien schützen soll. Das habe ich mir zusammengesucht, das hört man schon in verschiedensten Suchmaschinen. Wohlstand oder geistige Klarheit, Ferdinand Lutz? Was steht an erster Stelle?
Wenn ich die Wahl habe, geistige Klarheit, warum ich diesen Stein als Metapher für den Verlag gewählt habe, liegt, dass man ihm zusätzlich noch zugeschrieben hat, dass er Empathie verleihen soll. Es ist für mich immer wieder schade, dass wir bei dem Begriff Comic geblieben sind oder dass sich dieser Begriff Comic im Deutschen so gefestigt hat, weil er in eine sehr irritierende, einschränkende Richtung lenkt. Für mich sind grafische Geschichten seit jeher Teil der menschlichen Ausdrucksweise, schon lange bevor es seit circa 120 Jahren Comics in amerikanischen Zeitungen gibt oder schon lange vor Töpfer oder Busch, sondern in Bildsequenzen zu erzählen ist eine urmenschliche Ausdrucksform und deswegen hat es mir gefallen, dass die Ägypter eben diesem Stein die Fähigkeit der Empathie zugeschrieben habe. Und ich bin immer der Meinung, Comics oder grafische Geschichten, grafische Literatur schulen unsere Empathie. Und deswegen wollte ich eher in diese Richtung dann noch etwas mitgeben, aber natürlich auch geistige Klarheit.
Lieber Ferdinand Lutz, ein empathischer Verleger, jedes der von Ihnen verlegten Bücher besticht durch hohe Qualität in Inhalt und Form. Es ist eine Freude, dass sich ein Verleger für solche Bücher einsetzt, angstfrei und mit voller Leidenschaft. Ich glaube, das hat man in den letzten 25 Minuten gehört. Alle Bücher finden Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, im Buchhandel. Die Sendung können Sie in der Deutschlandfunk-App noch einmal anhören. Hier folgt nun Computer und Kommunikation. Dank an die Kollegen in der Technik. Ein schönes Wochenende wünscht Ute Wegmann.